Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Oft beginnt es mit einer E-Mail, die vom Geschäftsführer zu kommen scheint. Der Absender wendet sich darin an einen Mitarbeiter in einer vertraulichen Angelegenheit. Ein wichtiges Geschäft stehe an, es müsse dringend eine gewisse Geldsumme überwiesen werden. Niemand sonst in der Firma dürfe davon erfahren, um den Abschluss nicht zu gefährden. Diese Anweisung kommt von ganz oben, scheinbar zumindest, denn wenn der Mitarbeiter das Geld dann tatsächlich überweist, ist er einem Betrüger aufgesessen, der ihm mit einer gut gefälschten E-Mail unter Druck gesetzt hat. Um diese und andere Formen der Online-Kriminalität geht es bei uns später in der Sendung. Doch zu Beginn widmen wir uns natürlich wieder dem Coronavirus. Vielleicht hat Sie die WhatsApp-Sprachnachricht an diesem Wochenende auch erreicht. Darin warnt eine weibliche Stimme vor einem bestimmten Schmerzmittel. Denn es könne die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus erleichtern. Unter anderem hätten das Forschungen an der Uni Wien gezeigt. Die dementierte zwar umgehend, aber noch steht für uns die Frage im Raum, warum gerade diese Verbindung gezogen wurde. Mein Kollege Volkert Wildermuth ist der Frage nachgegangen, was man über den Einfluss von Medikamenten auf Covid-19 und umgekehrt weiß. Volker, vorab, ist denn diese WhatsApp-Nachricht auch bei Ihnen angekommen?
Ja, genau, auf privaten Kanälen. Und natürlich gab es da erstmal in der Familie Aufregung. Schmerzmittel, das nimmt schließlich jeder. Aber die Meldung, die war schon so seltsam formuliert. Angeblich könnte die Studie nicht veröffentlicht werden aus Angst vor der Pharmaindustrie. Also das klang direkt nach Verschwörungstheorie. Aber natürlich habe ich dann trotzdem versucht, erstmal nachzuvollziehen, worum es denn eigentlich geht. Besonders, weil ja auch Politiker das dann weiterverbreitet haben. Tatsächlich geht das wohl zurück. Vor 5 Tagen gab es einen Brief in The Lancet, der dieses Schmerzmittel mit Covid-19 in Verbindung brachte, aber ziemlich über Bande. Die Autoren spekulieren frei herum und nennen auch keine Quellen, was dieses Schmerzmittel betrifft. Aber in diesem Brief bemerkenswert ist doch, dass sie auch darauf verweisen, dass bestimmte breit verschriebene Medikamente gegen Bluthochdruck und gegen Diabetes sozusagen die Eintrittspforte für das Virus ein wenig weiter öffnen könnten.
Und wo genau sehen denn die Autoren da eine mögliche Verbindung zwischen dem Virus und diesen Medikamenten?
Also die Autoren haben da keine Experimente gemacht, die haben sich die Sterblichkeitsdaten aus China angesehen und da sind bekanntermaßen Patienten mit Herz-Kreislauf-Problemen, Bluthochdruck und auch der Zuckerkrankheit besonders vertreten. Meist wird das so interpretiert, dass diese Patienten einfach vorgeschädigt sind und deshalb der Infektion mit dem neuen Coronavirus wenig entgegenzusetzen haben. Aber die Autoren dieses Briefes an Lancet, die drehen den Spieß sozusagen um und sagen, diese Patientengruppen werden alle mit Medikamenten behandelt, die in den Regulationsweg eingreifen, den auch das Virus für die Infektion nutzt. Und also sei nicht die Grunderkrankung das Problem, sondern diese Medikamente.
Regulationsweg, das klingt nach komplexer Biochemie. Können Sie vielleicht trotzdem in einfachen Worten zusammenfassen, worum es denn hier genau geht?
Ja, es geht wirklich um was Komplexes. Das ist das Renin-Angiotensin-System. Das beeinflusst ganz viel Blutvolumen, Salzhaushalt, Blutdruck. Deshalb gibt es da auch viele Medikamente. Und ein Element dieses Regulationswegs, das ist ein Enzym, das heißt ACE2. Das sitzt zum Beispiel auf der Oberfläche von Lungenzellen. Und genau dieses ACE2, das nutzt das neue Coronavirus als Eintrittspforte für die Infektion. Und jetzt gibt es bestimmte Blutdrucksenker, das sind die ACE-Hämmer, die greifen einem Enzym aus demselben Regulationsweg an. Und es gibt auch Medikamente für Diabetiker, die Angiotensin-Rezeptorblocker, die auch da drin rumarbeiten. Und die Sorge lautet nun, wenn diese Medikamente in diesem Regulationsweg ein heilsames Ungleichgewicht auslösen, dann versucht der Körper vielleicht gegenzusteuern, indem er dieses ACE2 hochfährt und damit mehr Pforten für das Virus öffnet. Tatsächlich gibt es Experimente an Ratten und auch an Menschen, die zeigen, dass das passieren kann. Der Effekt ist nicht besonders groß, aber es gibt auch keine Hinweise darauf, dass das wirklich eine Rolle spielt bei Covid-19, dass das tatsächlich relevant ist. Im Moment sind das wirklich eher theoretische Befürchtungen.
Ja, aber was bedeutet das? Theoretisch gibt es ein Risiko oder nicht?
Also die Deutsche Hochdruckliga und die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, die sagen nein. Ob es ein bisschen mehr ACE2 gibt, das beeinflusst die Infektion wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann weiß man nicht, wie stark dieser Effekt überhaupt sein würde. Aber eines ist klar, diese Blutdruckmedikamente, die sind sinnvoll, wenn man dann tatsächlich die Infektion schon hat. Denn die tragen dazu bei, dass Patienten dieses gefürchtete Lungenversagen besser überstehen. Und außerdem bieten die eine gut eingestellte Krankheit einfach ein bisschen Schutz, auch damit man besser mit Covid-19 zurechtkommt. Und das gilt nicht nur für die Bluthochdruckpatienten, das gilt auch für die Zuckerkranken. Also nicht die Medikamente aus einer diffusen Angst absetzen, mit dem Arzt sprechen.
Aber diese Patientinnen und Patienten, die an einem hohen Blutdruck leiden oder eben an Diabetes, die sind doch tatsächlich besonders gefährdet durch Covid-19. Woran liegt das dann?
Ja, also erstmal, jede chronische Krankheit ist ein Problem, wenn der Körper mit einer schweren Infektion kämpft. Die Patienten kommen einfach schneller an ihr Limit. Aber bei den Herzpatienten ist es so, dass das Herz auch dieses ACE2 bildet. Das Eintrittspforte für das Virus, die ist natürlich nach wie vor die Lunge. Aber wenn die Infektion aggressiv verläuft und das Virus auch ins Blut kommt, dann kann das tatsächlich am Herz selber auch Schaden auslösen. Zusätzlich kann dieses Virus auch einen sogenannten Zytokinsturm auslösen. Also ganz viele Immunbotenstoffe werden auf einmal ausgeschüttet. Ist auch schlecht fürs Herz. Und das sind einfach diese Gründe, die die Herzpatienten besonders gefährden. Aber das liegt dann wirklich an ihrer Grundkrankheit und nicht an den Medikamenten, die sie gegen diese Krankheit einnehmen.
Vielen Dank, Volkhard Wildermuth, für diese Informationen. Und im Lauf dieser Woche widmen sich auch alle unsere Journale am Vormittag dem neuartigen Coronavirus täglich um 10.08 Uhr hier im Deutschlandfunk. Themenwechsel. Wie ähnlich sind wir Menschen unseren nächsten Verwandten im Tierreich, etwa den Schimpansen und Gorillas? Um solche evolutionären Fragen zu beantworten, benötigen Wissenschaftler möglichst viele Affen, um mit ihnen Verhaltensstudien durchzuführen. Aber nur wenige Zoos und Forschungsinstitute verfügen über große Gruppen von Primaten. Das Projekt Many Primates soll hierfür Abhilfe sorgen, indem sich einzelne Einrichtungen zu einem Verbund zusammenschließen und gemeinsam forschen. Die Initiatoren dieses global angelegten Projekts kommen unter anderem aus Leipzig. Jennifer Stange hat sich dort umgesehen und sie bei ihrer Arbeit begleitet.
Morgens 9.30 Uhr im Pongoland im Leipziger Zoo, einer großzügigen Anlage für Menschenaffen.
Genau, wir sind hier jetzt bei den Arschimpansen. Da wird Manuel Bull auch gleich diese Gedächtnisaufgabe mit denen durchführen. Ja, das ist die größte Gruppe von den Schimpansen. Und hier links, also direkt gegenüber, das sind die Gorillas. Und dann weiter da links sind die Bonobos. Und dann ganz hinten die Orang-Utans und dann nochmal eine andere Gruppe von Schimpansen.
Die Doktorandin Sarah Detroy arbeitet hier am Wolfgang Köhler Primatenforschungszentrum. Genau wie Manuel Bohn, der bereits im Testraum mit großem Schaufenster sitzt und auf den ersten freiwilligen Schimpansen wartet, der hoffentlich gleich durch die Luke kommt, die vom Freigehege in den Raum führt.
Also es ist ja eine Gedächtnisaufgabe, die wir machen, und da wird eine Traube versteckt unter einem von diesen Behältern, die man sieht. Also es gibt drei Behälter und unter einem von denen wird eine Traube versteckt. Und dann wartet man unterschiedlich lang, bis man den Schimpansen eine Möglichkeit gibt, zu sagen, ja, wo ist das? Und das machen sie, indem sie drauf zeigen. Das haben sie gelernt, dass wenn sie irgendwo drauf zeigen, dass sie das dann kriegen. Ja, da haben wir einen der ersten.
Es ist Lobo, der sich durch den Raum schwingt. Der Schimpanse taxiert den Psychologen Manuel Bohn. Der sitzt in einer Art Käfig auf einem Hocker mit einem kleinen Tischchen vor sich. Darauf drei Becher, die auf dem Kopf stehen, neben sich eine Schüssel Trauben.
Ja, jetzt macht er ganz viel Krach. Das ist so dieses Displayverhalten, was männliche Schimpansen vor allem zeigen.
Kurz darauf setzt sich Lobo Manuel Bohn gegenüber. Die Studie kann beginnen. Wissenschaftler Bohn legt immer wieder eine Traube unter einen der Becher. Der Schimpanse hat keine Mühen zu zeigen, wo das gewesen ist. Im Gegenteil, nach ein paar Minuten verliert Lobo die Lust. Scheinbar gelangweilt schlägt er die Hand vor sein Gesicht.
Genau, und schon auch bewusst eher so einen einfacheren Test, weil es ging ja erst mal darum zu sehen, funktioniert das denn überhaupt? Also so ein großes kollaboratives Projekt bei Primatenforschung gab es noch nicht. Und deswegen war so die Vorstellung, ja, man fängt erst mal was Einfaches an.
Many Primates heißt dieses Projekt. Manuel Bohn vom Leipziger Forschungszentrum für frühkindliche Entwicklung hat es mit ins Leben gerufen, um eine globale wissenschaftliche Infrastruktur zu schaffen, die Ringversuche ermöglicht. In Kooperation unter anderem mit dem Deutschen Primatenforschungszentrum in Göttingen, den Zoos im schottischen Edinburgh und Chicago und einem Sanctuary in Kenia.
Was das Projekt ermöglicht, ist, dass wir ganz viele Fragen zum allerersten Mal wirklich systematisch beantworten können. Zum Beispiel sowas wie Gruppenunterschiede. Und eben, es führt auch dazu, dass wir ganz viele Spezies zum allerersten Mal überhaupt systematisch uns anschauen können. Also zum Beispiel, es gibt sehr, sehr wenige Studien mit Gorillas. Und hier mit Many Primates, wenn wir halt die ganzen Gorilladaten aus den unterschiedlichen Einrichtungen zusammenführen, dann können wir zum ersten Mal irgendwie 20, 30, 40 Gorillas sogar, haben wir dann auf einmal in der Studie und können dann wirklich mal Aussagen über Gorillas machen.
Bisher wurden Einzelstudien häufig mit wenigen Vertretern nur einer Affenart durchgeführt. Verlässliche, allgemeingültige Aussagen, beispielsweise über kognitive Fähigkeiten einer Spezies, waren so ebenso schwer möglich, wie evolutionäre Unterschiede zwischen den Arten zu bestimmen. Deshalb gehören einige der bisher gewonnenen Erkenntnisse auf den Prüfstand, sagt Bohn.
Weil man, ein bisschen technisch gesprochen, schlechte Schätzungen hatte für die Fähigkeit von einer bestimmten Spezies.
Denn was das Kurzzeitgedächtnis eines einzelnen Gorillas oder Schimpansen leisten kann, gelte nicht für die gesamte Spezies und ließe sich auch nicht ohne weiteres verallgemeinern. Und doch wurde das in der Vergangenheit häufig gemacht. Eine Reihe populärwissenschaftlicher Erkenntnisse leiten sich beispielsweise aus den Beobachtungen der berühmten Verhaltensforscherin Jane Goodall ab. Sie pflegte einen sehr engen Kontakt zu den Schimpansen und fütterte sie. Heute weiß man, das beeinflusst das Verhalten der Tiere erheblich. Genauso macht es einen Unterschied, ob Bohn bewusst oder unbewusst auf den Becher starrt, unter dem die Traube versteckt ist. Und so Lobo hilft. Zu dieser Studie zum Kurzzeitgedächtnis von Primaten hat die Forschungskooperation die Ergebnisse im Wissenschaftsmagazin PLOS ONE veröffentlicht. Menschenaffen schnitten demnach am besten ab. Außerdem habe sich gezeigt, je ähnlicher die Evolutionsgeschichte der unterschiedlichen Spezies, desto ähnlicher waren auch die kognitiven Fähigkeiten. Heißt also, das Kurzzeitgedächtnis hat sich abhängig von der Affenart unterschiedlich entwickelt. Das eigentlich Spannende sei aber...
Diese Studie, diese erste Pilotstudie, war einfach unser Versuch zu zeigen, ja, das funktioniert. Ne? Also wir haben jetzt hier 12 Institutionen gefunden, die da mitarbeiten. Wir haben über 150 Primaten getestet von 11 unterschiedlichen Spezies. Und das zeigt einfach, es funktioniert.
Und die Publikation hat das Interesse weiterer Forschungseinrichtungen geweckt, die mitmachen wollen. Welche Studien hier zukünftig durchgeführt werden, soll im Verband entschieden werden. Bohn interessiert sich vor allem für Kommunikation und Gesten. Ob und welche Menschenaffen auf etwas Abwesendes zeigen können. Auf einen leeren Teller, auf dem vorher Trauben lagen beispielsweise. Fragen, die Bohn auch im Rahmen von Many Primates für spannend hält. Denn bisher sind auch hier die Erkenntnisse nicht eindeutig. Nicht mal für die relativ gut beforschten Schimpansen.
Manche Leute sagen, nee, die machen das nicht und nehmen das als Anlass, das so als ein spezifisch menschliches Moment zu sehen. Und andere wiederum sagen, nee, die können das doch.
Wenn sich Schimpanse Lobo während der Studie an den Kopf greift und die Augen verdeckt, will er dann ebenso Unverständnis zum Ausdruck bringen wie Menschen, die sich an den Kopf greifen? Auch diese Frage ließe sich theoretisch im Rahmen der Forschungskooperation Many Primates klären, sagt Manuel Bohn.
Ein Beitrag von Jennifer Stange war das. Eine dringliche E-Mail, angeblich vom Geschäftsführer, mit der Anweisung, eine Zahlung vorzunehmen. So oder meist ein wenig komplexer sieht der sogenannte CEO-Fraud aus, also etwa Chefschwindel. Mit dieser Masche haben Online-Kriminelle bereits Beträge in zweistelliger Millionenhöhe erbeutet, pro Einzelfall wohlgemerkt. Eine Art Enkeltrick für Unternehmen. Aber nicht die einzige Form eines Cyberangriffes, mit denen mittlerweile viele Firmen zu kämpfen haben. Fachleute am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen legen heute die Ergebnisse vor einer Befragung von 5000 Unternehmen. Der Soziologe Arne Dreißigacker hat die Studie geleitet. Von ihm wollte ich wissen, wie verbreitet sind denn mittlerweile Cyberangriffe auf Unternehmen?
Wir haben in unserer Studie gefragt, auf wie viele Cyberangriffe die Unternehmen in den letzten 12 Monaten reagieren mussten. Und 41% der Unternehmen haben uns geantwortet, dass sie auf mindestens einen Cyberangriff verschiedener Arten reagieren mussten. Also da sind auch durchaus Angriffe mit inbegriffen, die in einem Versuchsstadium stecken geblieben sind, also die noch abgewehrt werden konnten, bevor sie erfolgreich waren. Aber trotzdem ist es ein hoher Anteil, der in irgendeiner Art und Weise aktiv werden musste.
Und gibt es dabei Unternehmen, die besonders häufig mit solchen Online-Attacken zu kämpfen haben?
Wir haben erstmal Hinweise darauf gefunden, dass die großen Unternehmen ab 500 Mitarbeitern am häufigsten betroffen sind. Allerdings auch nicht bei allen Angriffsarten. Und wir haben bestimmte Risikofaktoren herausarbeiten können. Merkmale, die dazu führen, dass die Unternehmen durchaus häufiger betroffen sind. Waren als andere. Dazu zählen beispielsweise mehrere Standorte in Deutschland oder ein Standort im Ausland, ob man im Exportgeschäft aktiv ist oder nicht, ob man besondere Produkte herstellt und dergleichen. Also das sind so Merkmale, die das Risiko durchaus erhöhen können.
Von welchen Arten des Online-Angriffs sprechen wir denn hier überhaupt? Es geht ja sicher nicht nur um den bereits geschilderten CEO-Fraud, also den Chefschwindel.
Ja, Chefschwindel haben wir auch mit erfragt. 8% in etwa haben gesagt, dass sie davon im letzten Jahr betroffen waren. Das ist allerdings nicht der Schwerpunkt, den wir sehen. Am häufigsten werden Angriffe über verschiedene Schadsoftware registriert. Ja, 21% sagen, dass sie mit Viren, Trojanern und so weiter zu tun hatten. 12% spezifizieren das und sagen, wir haben einen Ransomware-Angriff erlebt oder einen Spyware-Angriff, 11%. Und ein weiterer Schwerpunkt bilden Phishing-Angriffe. Also 22% der Unternehmen sagen, dass sie im letzten Jahr einen Phishing-Angriff erlebt haben. Und das ist auch oftmals der Einstieg für einen weiteren Angriff mit Schadsoftware beispielsweise.
Das heißt, die Ziele, die die Kriminellen hier erreichen wollen, die sind auch durchaus divers.
Genau, also es gibt verschiedene Ziele, die man sich denken kann. Also ein Ziel ist natürlich eine Bereicherungsabsicht, wenn man an Erpressungen denkt bei Ransomware-Angriffen. Andere Ziele sind natürlich auch, an bestimmte Informationen heranzukommen. Das können Informationen über Herstellungsverfahren oder Produkte sein, die man ausspionieren möchte. Oder Informationen über Mitarbeiter und deren Kommunikationsform, um dann halt vielleicht mit einem CEO-Fraud gezielt Mitarbeiter zu bewegen, bestimmte Beträge zu erweisen.
Sie hatten bereits erwähnt, dass es gewisse Risikofaktoren gibt. Welche Rolle spielt denn die Größe des Unternehmens?
Die Größe des Unternehmens spielt gerade bei den Angriffsarten eine Rolle, die auf Betrugsmaschen zielen, also zum Beispiel der CEO-Fraud, den wir ja gerade schon hatten, da sind die großen Unternehmen sehr viel stärker von betroffen. Also man kann sagen, je mehr Mitarbeiter ein Unternehmen hat, desto weniger bekannt sind die auch untereinander und desto leichter haben es die Angreifer, da in eine Kommunikation einzusteigen, die sie vielleicht vorher auch beobachtet haben und dann halt die Mitarbeiter hinters Licht zu führen. Also wenn man seinen Chef nicht persönlich kennt, beispielsweise, weil die Hierarchie so groß ist, dann fällt es natürlich dem Angreifer leichter, diesen vorzutäuschen.
Wenn Sie sich jetzt Ihre Ergebnisse anschauen, können Sie dann den betroffenen Unternehmen einen Ratschlag geben? Wie können sich Firmen schützen vor Cyberattacken?
Ja, wir haben verschiedene IT-Sicherheitsmaßnahmen mit erhoben, inwieweit sie vorhanden waren oder auch nicht. Da die beiden Gruppen unterteilt technische Maßnahmen und organisatorische Maßnahmen. Was wir sehen ist, dass die technischen Maßnahmen auf dem Level, wie wir sie erhoben haben, also sehr relativ oberflächlich, bei fast allen Unternehmen vorhanden waren. Trotzdem sind viele dieser Unternehmen betroffen gewesen. Also wird es darauf ankommen, technische Maßnahmen nochmal genauer in den Blick zu nehmen, also hinsichtlich des Reifegrades, werden diese Maßnahmen fachgerecht implementiert, regelmäßig gewartet und so weiter. Auf der anderen Seite sehen wir die organisatorischen Maßnahmen, die noch nicht so weit verbreitet sind. Also hier sind zum Beispiel zu nennen Richtlinien. Gibt es Richtlinien zur IT-Sicherheit oder zu einem Notfallmanagement? Werden diese Richtlinien regelmäßig überprüft und deren Einhaltung überprüft? Gibt es eine zertifizierte IT-Sicherheit, regelmäßige Risiko- und Schwachstellenanalysen oder Schulung für Mitarbeiter? Also diese Maßnahmen sind noch nicht so weit verbreitet wie die technischen. Und hier sehen wir durchaus Zusammenhänge mit der Betroffenheit von den Unternehmen. Also Unternehmen, die genannt haben, dass sie Richtlinien zum Notfallmanagement oder zur IT-Sicherheit haben und die Einhaltung auch überprüfen. Die Unternehmen waren sehr viel weniger betroffen als Unternehmen, die das nicht hatten.
Sagt Arne Dreißigacker vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. Und damit kommen wir zum täglichen Blick in die Forschung, die Wissenschaftsmeldungen von und mit Piotr Heller.
Heimliche Übertragungen haben die schnelle Ausbreitung von Corona ermöglicht. Als Stealth Transmission, also heimliche Übertragung, bezeichnen Forscher der Columbia University Fälle, bei denen Menschen ohne oder nur mit leichten Symptomen die Krankheit weitergeben. Die Wissenschaftler haben mit Hilfe von Simulationen untersucht, wie diese unentdeckten Fälle die Ausbreitung in China beeinflusst haben. Demnach gehörten vor dem 23. Januar, also vor den großen Reisebeschränkungen um Wuhan, 86% der Corona-Fälle zu dieser nicht dokumentierten Gruppe. Die so infizierten Personen dürften weniger ansteckend gewesen sein als solche, die starke Symptome zeigten. aber aufgrund ihrer schieren Masse hätten sie die Krankheit insgesamt oft weitergegeben und, so die Simulation, zu 2/3 der dokumentierten Corona-Infektionen geführt. Das schreiben die Forscher im Fachblatt Science.
Das Friedrich-Löffler-Institut hat mit Tierversuchen zur Erforschung von Corona begonnen.
Das Institut befasst sich mit Tiergesundheit und betreibt dafür auf der Ostseeinsel Riems Labore. Dort werde man die Krankheit jetzt an Schweinen, Hühnern, Flughunden und Frettchen erforschen, erklärte der Präsident des Instituts heute. Hühner und Schweine seien ausgewählt worden, weil das Friedrich-Löffler-Institut den Auftrag hat, die Gesundheit von Lebensmitteln liefernden Tieren zu erhalten, sowie Menschen vor tierischen Infektionskrankheiten zu schützen. Frettchen wiederum gelten als Modelltiere für Atemwegsinfektionen bei Menschen und könnten als Versuchstiere für Therapien und Impfstoffe dienen. Bei Fledertieren, zu denen die Flughunde gehören, wird der Ursprung des neuen Virus vermutet.
Bakterien können sich schneller als gedacht fortbewegen.
Das E. coli-Bakterium kommt auf charakteristische Weise voran. Es schwimmt zunächst eine Strecke geradeaus, dann ändert es zufällig seine Richtung und schwimmt erneut eine gewisse Strecke. So geht es immer weiter. Forscher aus mehreren Ländern haben diese Fortbewegung genauer untersucht, indem sie E. coli-Bakterien unter Laborbedingungen gegen den Strom schwimmen ließen. Dabei stellten sie fest, im menschlichen Körper wären die Bakterien etwa in der Lage, binnen Stunden von der Blase in die Nieren vorzudringen. Bisherige Modelle der Bakterienfortbewegung sind nicht in der Lage, diese Schwimmleistung zu erklären, notieren die Forscher im Fachblatt Science Advances. Sie haben nun ein verbessertes Modell entwickelt, das dabei helfen soll, die Ausbreitung von Bakterien im Körper zu verstehen.
Wenn sich im Jahr 3320 Menschen an einem Strand einfinden und auf das Meer schauen, welche Spuren unserer heutigen Zivilisation werden sie dort wohl sehen?
Die Antwort könnte lauten Legosteine. Denn britische Forscher haben berechnet, dass sich die Plastikklötzchen im Meer bis zu 1300 Jahre lang erhalten können. Dazu analysierten sie Legosteine, die an Englands Küste angeschwemmt worden waren. Mit Röntgenfluoreszenzanalysen ermittelten sie das Alter der Klötzchen, dann wogen sie die Legosteine und stellten so fest, wie viel Gewicht sie bereits verloren haben. Daraus konnten die Wissenschaftler schlussfolgern, dass Legosteine 100 bis 1300 Jahre brauchen, um sich unter den Bedingungen im Meer zu zersetzen, wie sie im Magazin Environmental Pollution darlegen.
Der Treibhausgasausstoß in Deutschland ist 2019 um 6,3% zurückgegangen.
In absoluten Zahlen bedeutet das, 2019 wurden rund 805 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent freigesetzt. 54 Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr. Das teilte das Umweltbundesamt heute mit. Mit Ausnahme des Krisenjahres 2009 sei das der größte Rückgang seit 1990. Besonders stark seien die Emissionen in der Energiewirtschaft gesunken. Als Gründe führt das Umweltbundesamt niedrige Gaspreise auf dem Weltmarkt und zugleich einen doppelt so hohen CO2-Preis wie im Vorjahr an. In der Folge sei der Betrieb von Kohlekraftwerken häufig teurer als der von Gaskraftwerken gewesen. Zudem seien 2019 die ersten Kohlemeiler stillgelegt worden und die Produktion erneuerbarer Energie habe von günstigem Wetter profitiert. Ebenfalls sanken die Emissionen aus der Industrie und der Landwirtschaft.
Sternzeit, 16. März. Caroline Herschel, viel mehr als nur Schwester. Die Geschichte der Astronomie ist scheinbar vor allem von Männern geprägt. Dabei gab es viele herausragende Frauen in der Himmelskunde, die zumeist leider in Vergessenheit geraten sind. Ein Beispiel ist Caroline Lucretia Herschel, die heute vor 270 Jahren in Hannover zur Welt kam, das damals in Personalunion vom englischen König regiert wurde. Ihre Eltern schickten sie zur Schule und ließen sie lesen und schreiben lernen, was damals keineswegs selbstverständlich war. Als ihr Bruder Friedrich Wilhelm als Musikdirektor nach Bath in Südengland ging, folgte sie ihm. Caroline war seine Haushälterin, sang bei seinen Konzerten und wurde mit der Zeit ebenbürtige wissenschaftliche Kollegin. Anfangs war die Himmelskunde ein Hobby der Geschwister. Nachdem Friedrich Wilhelm mit Uranus einen neuen Planeten entdeckt hatte und schlagartig berühmt geworden war, widmeten sich beide ganz der Erforschung des Weltalls. König George III. Machte Friedrich Wilhelm zum königlichen Astronomen und Caroline Herschel offiziell zur Assistentin. Es folgten wissenschaftlich äußerst ergiebige Jahre, etwa mit der Entdeckung der Infrarotstrahlung und der Kartierung der Milchstraße. Caroline hat 8 Kometen entdeckt, etliche bemerkenswerte Nebel am Himmel aufgespürt und 2 bedeutende Sternkataloge herausgegeben. Nach dem Tod ihres Bruders 1822 zog Caroline zurück in ihre Heimatstadt. Die große Astronomin starb 1848 in Hannover im Alter von fast 98 Jahren.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann Corona und die Börse. Der DAX fällt unter 9000 Punkte.